NDR Info. Mikado am Morgen. Heute?
Geige spielen ist cool.
Am Mikrofon
ist Tim Behrendonk. Hallo zusammen. Das hättet ihr sehen sollen, wie Stefan, mein Studiogast, mit seinem Bogen über seine Geige geflogen ist und dieses Stück gespielt hat. Wahnsinn, sag ich nur. Willkommen, ihr Lieben, zum Mikado-Sommerprogramm und der Wiederholung einer eurer Lieblingssendungen der vergangenen Monate. Die Geigensendung, die war ziemlich cool und deshalb gibt's die heute nochmal. Im Studio waren damals drei Kinder, Antonia, Clara und Henry und der Profigeiger Stefan Pintev vom NDR Elbphilharmonieorchester. Ihr hört und erfahrt gleich, wie cool Geige spielen sein kann. Außerdem gibt's später noch unsere Sommerreportage und auch etwas zu gewinnen bei unserem großen Mikado-Post-Experiment. Mehr dazu später. Aber zuerst gibt's was zu lachen. Wir starten ins Sommerprogramm heute lustig mit unseren Mikado-Witzen.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Ein Schotte nimmt eine Mausefalle in Betrieb. Zu geizig, um echten Käse zu benutzen, schneidet er aus einer Käsewerbung ein Stück Käse heraus und legt es als Köder in die Falle. Am nächsten Morgen liegt ein Mäusebild darin.
Ein Mann kommt zum Arbeitsamt und meldet sich arbeitslos. Was sind Sie denn von Beruf? Erkundigt sich der Beamte. Ich bin Chorleiter im Katzengesangsverein. Aber Katzen können doch gar nicht singen. Deshalb bin ich ja arbeitslos.
Herr Ober, im Kirschkuchen sind ja gar keine Kirschen. Haben Sie schon mal einen Hundekuchen gesehen, in dem Hunde sind?
Dass die Geige kein altes, verstaubtes und langweiliges Instrument ist, das wollen uns meine Studiogäste von heute beweisen. Antonia, Clara, Stefan und Henry. Sag mal, ihr drei, wie alt seid ihr eigentlich?
Ich bin 11.
Clara ist 11?
12.
Antonia ist 12?
Ich bin 9.
Ihr habt ja alle eure Geige mitgebracht. Die sehe ich schon hier auf dem Tisch liegen. Bis auf Henry. Du hast gar kein Instrument dabei oder wo ist deine Geige hin?
Doch, aber ich habe ein Cello mitgebracht. Ich spiele Cello.
Ach, das liegt da hinten in der Ecke. Okay, das ist auch zu groß für unseren Mikado-Tisch hier, ne? Das hätte gar nicht drauf gepasst, oder? Ist es denn einfach nur eine große Geige oder was ist der Unterschied zwischen Cello und Geige?
Also beim Cello sitzt man, bei der Geige steht man eigentlich meistens auch. Und halt beim Cello hat man auch unten einen Stachel, den hat man beim Cello.
Einen Stachel?
Ja, damit holt man das Cello so ein bisschen nach oben.
Ich sehe das hier, ne, unter deinem Cello, das sieht ja erstmal aus, kann man schon sagen, wie eine große Geige, ne? Ist ja von der Form her sehr ähnlich, ne? Aber ist eben größer und unten ist, wie gesagt, so ein Stachel, so ein Metallstab und der bockt das Ganze so ein bisschen hoch, ne?
Ja.
Damit du da besser drankommst im Prinzip. Ne?
Ja.
Und wahrscheinlich ist es auch viel zu schwer, es zu halten, ne? So eine Geige, die hält sich doch ganz gut, Stefan, oder?
Ja, eine Geige hält man unterm Kinn, das Cello zwischen den Knien, deshalb sagen auch manche Kniegeige dazu.
Das ist aber nicht so nett, oder?
Nein, das ist nicht der Fachausdruck.
Klingt
dafür.
Nicht so schön. Clara, wann hat es denn bei dir eigentlich angefangen mit der Geige?
Also, als ich in der ersten Klasse war, da hatte meine Freundin angefangen, Geige zu spielen und dann wollte ich auch Geige spielen.
Und hat das von Anfang an super gut geklappt?
Nee.
Also, ganz ehrlich, nein.
Am Anfang hat es noch ziemlich gequietscht, aber jetzt geht's eigentlich.
Kennt ihr das auch bei euch beiden, Henry und Antonia? Wie ist das bei euch gewesen?
Also, am Anfang klang es nicht so schön, aber... Darum wurde ich nicht ausgesperrt, sagen wir mal so.
Henry, wie ist es bei dir? Was sagen deine Eltern dazu, wenn du loslegst?
Eigentlich quietscht es jetzt noch bei mir, weil ich spiele erst nur noch erst ein Jahr.
Oh, na ja.
Aber anderthalb, ja.
Stefan, kannst du dich denn noch erinnern, als du angefangen hast mit der Geige?
Ja,
hat das auch gequietscht?
Ich war damals 6 Jahre alt. Mein Vater war auch Berufsmusiker, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so lange durchgehalten. Und natürlich hat es gequietscht. Ich glaube, es gibt keinen, der mit Geige angefangen hat, wo das am Anfang nicht gequietscht hat. Das ist eben bei diesem Instrument so, es ist nicht wie beim Klavier oder bei der Gitarre, dass der Ton gleich da ist und auch sauber ist, sondern er ist erstmal unsauber, weil man finden muss, wo man hingreifen muss. Die Intonation stimmt erstmal nicht und damit hat man auch ein Leben lang zu kämpfen, dass man immer sauber spielen muss und dass man dann einen Ton rausbringt, der schön klingt und nicht kratzt und nicht quietscht. Das ist am Anfang auch immer sehr schwierig. Das braucht Jahre, bis man das dann im Griff hat.
Lass uns doch mal ganz kurz nochmal die Geige genauer anschauen. Beschreib doch mal genau, wie dieses Instrument aussieht. Also es ist ein Holzkörper, das ist klar.
Genau, und dann hat die noch die F-Löcher, das sind... solche Löcher halt, damit der Klang besser ist, glaube ich. Dann hat sie 4 Saiten und einen Hals. Hm. Dann oben eine Schnecke.
Das heißt wirklich Schnecke da oben? Sieht auch so aus, ne? Die ist da so wirklich so gebogen wie so eine Schnecke da oben. Ist bei dir am Cello auch so, Henry, ne? Auch eine Schnecke. Ist das nur Zierde, weil es gut aussieht, Stefan?
Das ist in erster Linie Zierde. Das ist halt ein altes Element, was die Geigenbauer gemacht haben und daran kann man auch erkennen, wie schön die das machen. Also da, das ist schon ein charakteristisches Merkmal. Und klanglich hat es auch ein bisschen was damit zu tun, weil es den Klangkörper vergrößert. Aber es ist kein großer klanglicher, hat keine große klangliche Bedeutung.
Lass uns ganz kurz über den Klangkörper nochmal sprechen. Im Grunde genommen ist ja die Geige selbst ihr eigener Klangkörper, oder?
Richtig, sie ist innen hohl und wird aus speziellem Holz gemacht, also unterschiedlichen Hölzern. Also das meiste der Geige ist aus Ahornholz gemacht. Nur die Decke ist aus Fichte. Das Griffbrett ist aus Ebenholz. Die hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Die alten Geigen waren noch etwas anders. Die moderne Geige ist immer weiterentwickelt worden, dass sie lauter und schöner und für unsere heutigen Ohren edler klingt.
Mhm. Clara hat gerade von F-Löchern gesprochen. Antonia, kannst du noch mal sagen, was sind das für Löcher? Löcher sehe ich da gar nicht so richtig,
es
oder?
Es sind eher so 2 eingeritzte Fs.
Mhm. Ja, das sieht aus wie ein F, wie ein altes, geschwungenes F. Das sind so Schlitze, die in einer F-Form sind. Deshalb heißen die F-Löcher.
Okay, und dadurch kommt dann der Schall, der Klang heraus überhaupt.
Sonst wäre ja die Geige komplett zu und es ist quasi, hat man diese Öffnung, damit der Schall besser rauskommt. Bei der Gitarre zum Beispiel hat man in der Mitte das Loch.
Das große Loch, ja.
Es gibt auch Gitarren, alte Gitarren mit F-Löchern, gibt es auch aus früherer Zeit.
Henry, das ist ja jetzt so, Geige und Cello auch, kann man ja nicht einfach so mit den Fingern spielen. Was braucht man da noch?
Den Bogen.
Ja. Kannst du den mal beschreiben?
Ja, also der hat hinten einen Frosch.
Ein Frosch?
Ja.
Jetzt habt ihr schon eine Schnecke, einen Frosch. Wie viele Tiere gibt es denn an solchen Instrumenten? Was ist denn der Frosch?
Also der Frosch ist das, wo eigentlich die rechte Hand dann auch dran ist. Da fässt man den meistens an.
Mhm. Aber das ist nicht das Einzige. Was gibt's noch? Antonia, und hilf mal.
Da sind dann noch Pferdehaare, mit denen man dann halt auf den Saiten streicht. Und...
Und warum Pferdehaare? Hätte man auch andere Haare nehmen können?
Ja, man hat heutzutage noch nichts Besseres gefunden. Die Pferdehaare sind nach wie vor die natürliche und beste Form, einen Bogen zu bespannen, weil diese Pferdehaare haben kleine Widerhaken, die sind minimal, die sieht man nicht, aber die erzeugen quasi diese Reibung auf den Saiten, sodass der Klang entsteht.
Die sind so ein bisschen rau im Prinzip.
Genau, die sind ein bisschen rau.
Die reiben dann schön über eure Saiten. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Instrument an sich gesprochen. Ich würde so gern auch mal drüber streichen. Wer traut sich denn mal, seine Geige hier rüber zu reichen von euch? Darf ich das? Bringst du sie mir kurz rüber? Komm, ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich sie halte. Sag mir mal ganz kurz, wie ich sie halten muss.
Linke Hand vorne am Hals.
Linke Hand. Also muss ich wechseln?
Ja, das andere Ende an die Schulter.
Ja, so?
Ja,
den Bogen in die
Hand. Und das Kinn muss ich hier auf diese Stütze legen, ne? Ans Ende der Geige. Und jetzt den Bogen. Ich halte hier am Ende, da ist der Frosch, hast du gesagt?
So.
So, okay.
Also den Daumen zwischen die beiden, zwischen Haare und Holz.
Ja, okay.
Und den kleinen Finger hinten drauf.
Ja. Aha, okay.
Und dann einfach streichen.
Bei dir hört sich das jetzt schön an, so hört sich das bei mir an. Achtung. Ja, okay. Also ich weiß, also da muss man schon üben. Ich gebe sie dir wieder zurück. Dauert das eigentlich lange, bis es gut klingt? Stefan nickt, ja?
Ja, das dauert lange.
Du hattest ja das Glück, mit einem sehr, sehr bekannten Musiker zusammenzuspielen, mit Udo Lindenberg nämlich.
Ja.
Das ist ja der mit dem schwarzen Hut und der Sonnenbrille, ne? Dieser du, der immer, ich kann das gar nicht.
Ja.
Vielleicht kennen ihn ja einige von euch am Radio. Sag mal ganz, ganz kurz, was du da genau gemacht hast.
Ich habe schon öfter für ihn gespielt auf CD-Produktionen und es gab eine Produktion vor ein paar Jahren, wo MTV Live Unplugged aufgenommen wurde und ich habe dort die Streicher zusammengestellt und wir haben live gespielt zur Band. Und da gab es auch ein Stück, wo ich auch eine Solo-Geige gespielt habe.
Okay, und das hören wir uns jetzt mal an.
Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Gattin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 da.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder hier auf NDR Info und heute dreht sich alles um die Geige. Bei dem Song, den wir gerade gehört haben, Cello von Udo Lindenberg und Clouseau in dem Fall, da war Stefan ja mit dabei. War das der Anfang, den wir da gehört haben, den du gespielt hast?
Richtig, das Stück fängt mit einer Solo-Geige an.
Und es heißt Cello? Das wäre eigentlich was für Henry gewesen und du spielst Geige, verstehe ich nicht.
Später kommt auch ein Cello-Solo. Also der Song heißt Cello, weil Udo Lindenberg, der hat so eine Affinität zum Cello.
Man muss ja nicht unbedingt nur klassische Musik spielen auf der Geige, oder? Wie seht ihr das?
Nö, man kann auch ganz ausgefallene Lieder spielen.
Sag doch mal ganz kurz nochmal, was ihr unter klassischer Musik überhaupt versteht.
Also Mozart, solche alten Komponisten halt.
Stefan, dieser Begriff klassische Musik ist ja so ein bisschen verwirrend, aber man kann das ungefähr so sagen?
Ja, also man sagt grob klassische Musik, damit meint man aber mehrere Epochen. Das fängt beim Barock an mit Bach, über Vivaldi, dann Mozart, Beethoven und dann Brahms, Tschaikowski bis auch in die Modernen.
Dieser Begriff hat sich dann so entwickelt, so im Sprachgebrauch im Allgemeinen. Ich habe ja gerade schon gesagt, man muss aber eben nicht nur klassische Musik spielen. Du bist zum Beispiel auch jemand, der gerne auch mal was anderes spielt, oder?
Genau, ich habe sehr früh angefangen, mich auch für Musik außerhalb der Klassik zu interessieren, habe mich mit Jazz und Pop beschäftigt und dachte immer, man kann ja außerhalb der Klassik auch mit der Geige auch andere Sachen spielen.
Du zeigst uns gleich, beziehungsweise bringst uns noch was zu Gehör von dieser unterschiedlichen Art und Weise zu spielen. Aber man fängt, glaube ich, eher klassisch an, wenn man beginnt mit der Geige. Oder wie ist eure Erfahrung? Nein?
Nö. Sag mal. Also ich habe irgendwie mit so Kinderliedern angefangen.
Ich auch. Okay. Eigentlich.
Irgendwie so.
Du auch, Henry?
Ja.
Aber das ist trotzdem die klassische Herangehensweise, das zu lernen. Man lernt erstmal Kinderlieder und dann lernt man Lieder von einfachen Komponisten. Also man fängt jetzt nicht mit Popmusik oder Rockmusik an oder mit Jazz.
Ist das denn schwieriger? Oder warum macht man das so?
Ja, es ist anders, es ist ungewohnter. Man sollte erstmal die Technik lernen auf dem Instrument, klare Töne spielen können, saubere. Dann kann man versuchen, andere Spieltechniken, wenn man möchte, dazu zu lernen. Aber das Instrument ist an sich schon so schwer, dass die meisten überfordert sind, überhaupt in der Klassik weit genug zu kommen.
Also ich habe ja gerade nur ganz kurz einmal mit dem Bogen mal kurz was ausprobiert. Und ich finde, es hat ja jetzt auch nicht besonders schön geklungen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es erstmal genau darum geht, ne? Klare, deutliche, schöne Töne zu spielen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Oder wie empfindet ihr das? Passiert euch das noch manchmal, dass es schief klingt?
Ja, zwar nicht mehr so oft wie damals, als ich angefangen habe, aber schon noch manchmal.
Henry, wie sieht's bei dir aus?
Also bei mir passiert das schon öfters, aber es ist schon besser geworden als früher.
Ja, ich meine, es wird ja auch besser, ne?
Ja.
Können wir denn mal was von euch hören?
Ja.
Ihr beide spielt zusammen, Clara und Antonia? Okay, und Henry, du spielst uns gleich was vor? Ja. Gut, eine Aria?
In G-Dur.
In G-Dur. Von Händel. Ah, okay. Yay, da strahlen die beiden. Super, vielen Dank. Setzt euch gern wieder hin. Was ihr im Radio gerade nicht sehen konntet, ist ja, dass man nicht nur mit dem Bogen streichen muss, sondern mit der anderen Hand am Hals der Geige auch immer die Saiten drücken muss, sage ich jetzt mal, ne? Und was ich mich immer gefragt habe, das habt ihr gerade auch gemacht, warum wackelt manchmal euer Finger so dabei? Macht ihr das extra oder ist das, weil ihr aufgeregt seid?
Nee, also das ist Vibrato. Das verschönert den Ton so ein bisschen und das muss man ziemlich lange üben. Das war ziemlich nervig, als ich das jede Stunde machen musste, weil man erstmal mit so einer ziemlich doofen Übung anfängt, dass man dann am Geigen halt irgendwie wackeln muss und das ist blöd. Aber wenn man es dann nachher kann, klingt es schön.
Gibt's das auch beim Cello, Vibrato?
Ja, nur dass man halt, man muss auch wackeln.
Auch mit dem Finger?
Ja.
Okay. Vibrato ist schwierig. Stefan.
Ja, Vibrato ist schwierig. Das lernt man sehr lange Zeit. Das lernt man nicht an einem Tag. Man muss das langsam üben.
Aber es ist was ganz Typisches, ne? Wenn man so Geigenspieler oder wenn man ein Orchester im Fernsehen oder so mal sieht oder auch bei einem Auftritt, die wackeln immer.
Die wackeln alle. Man bringt dadurch eine Schwingung in den Ton rein und verschönert den Ton. Und da gibt es verschiedene Techniken und verschiedene Anwendungsbereiche.
Henry, würdest du uns auch ein bisschen was vorspielen?
Ja.
Ja? Magst du mal auf deinen Platz gehen? So, der Henry hat ja jetzt diese etwas zu groß geratene Geige. Ne? Das Cello ist einfach ein bisschen größer als eine Geige. Jetzt muss er sich hinsetzen und die vom Boden liegend aufnehmen. Und jetzt macht auch der Stachel wieder Sinn. Ne? Jetzt steht der Stachel auf dem Boden und hebt das Ganze so ein bisschen, dass du da besser rankommst. Was gibt's denn von dir?
Es ist einfach aus meinem alten Cello-Buch. Also das hatte ich so vor einem Monat noch, das Stück.
Okay, wir hören dir gern zu. Thank you. Yay! Und da gab es zum Schluss auch ein Vibrato, habe ich gesehen. Du hast gewackelt und man hat so ein bisschen gehört. Ne? Der Ton hat so ein bisschen gemacht. Ne?
Ja.
Nimm ruhig wieder Platz gerne, Henry. Vielen Dank. Stefan, ein Cello ist doch auch ein sehr wichtiges Instrument in deinem Orchester, oder?
Ja.
Man sagt ja immer, die erste Geige und so weiter. Geigen sind sowas ganz Besonderes. Aber Cello, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Instrument, oder?
Es gibt einige Instrumente, die wichtig sind im Orchester. Und Cello ist eins von denen, auf jeden Fall.
Und kann man sagen, dass sie im Grunde genommen einfach tiefer sind als Geigen? Ist das wirklich so einfach?
Auf jeden Fall, die sind tiefer. Also es gibt einmal die Geige, die oben spielt, dann gibt es die Bratsche, die etwas tiefer ist und das Cello, was noch tiefer ist und dann gibt es den Kontrabass, ja, der am tiefsten
dieser
ist.
Dieser ganz große, der größer ist als der Spieler selbst, ne? Das kennt man manchmal. Geige und Cello spielen ist cool und das ist unser Thema bei Mikado am Morgen. Gleich gibt es noch mehr. Für euch gibt es aber jetzt erstmal ein Stück eines ganz berühmten britischen Geigenspielers. Nigel Kennedy heißt der. Stefan, den kennst du?
Den kenne ich.
Das ist der gut?
Der ist sehr gut. Das ist ein klassischer Geiger, der auch angefangen hat, dann Pop und Jazz und rockige Musik zu machen. Er ist ein bisschen ein Außenseiter, weil er auch besonders cool ist. Ist fast schon ein Punk in der klassischen Szene. Aber ich finde es sehr gut, dass es solche Leute gibt. Wir haben auch mal mit ihm schon gespielt und der ist
ein cooler Typ.
Ja, ist ein cooler Typ.
Wir hören jetzt was von ihm und er hat uns vorher auch noch mal verraten, nämlich Stefan, genau das, dass er findet, dass man gar nichts unterscheiden muss zwischen diesen ganzen Musikstilen.
Music is music. And that the only way it should be categorized is alphabetically.
Musik ist Musik. Der einzige Weg, sie zu kategorisieren, ist das Alphabet. Wenn man in einen Laden geht, sollte man in der Sektion B einfach alles finden. Die Beatles, Boccherini, Bach und die Boomtown Rats. Bartok zum Beispiel ist weiter von Mozart entfernt als Ravel von Coltrane.
Mozart, wenn Ravel ist von Coltrane.
Dass Geige und Cello spielen cool ist, das wollen euch meine Studiogäste Antonia, Clara, Henry und Stefan heute bei Mikado am Morgen hier auf NDR Info beweisen. Und manche denken ja, puh, Geige, ne, so ein altes Instrument aus Holz. Stimmt ja auch, aber jeder von euch hat ja im Prinzip schon fast eins auf dem Tisch liegen. Das Cello ist zu groß, Henry, ne? Aber Stefan, ich sehe, du hast nicht nur so eine klassische Geige dabei, sondern auch noch ein anderes Instrument.
Ja.
Und du hast ja auch verraten schon, du magst auch gerne mal abseits der Klassik dich bewegen musikalisch.
Richtig. Ich habe heute auch eine E-Geige mit, also eine elektrische. Ist genauso wie bei der Gitarre. Da gibt es die klassische Gitarre und die elektrische Gitarre. Und es gibt bei der Geige das auch. Es gibt auch elektrische Geigen. Und die...
Und beschreib doch mal ganz kurz. Seht ihr die da vorne liegen? Ja? Beschreib doch mal, was der Unterschied ist. Weil die Kinder im Radio können es ja nicht sehen. Antonia, kannst du mal sagen, was ist der Unterschied zwischen einer Geige und der elektrischen Geige?
Bei der Geige, das ist ein Körper, ein ganzer. Und bei der ist es mehr so...
Die sieht aus wie ein Gerippe. Da ist gar nicht viel dran, oder?
Nur so ein Steg und da dran, ja, Saiten und so.
Und die ist immer angekabelt.
Ja, die ist angekabelt. Henry, kannst du sie sehen?
Ja, ich finde, sie sieht nicht ganz fertig gebaut aus.
Ja, Stefan, das ist so, oder?
Genau.
Da fehlt komplett der ganze Holzkörper.
Genau, die hat keinen Klangkörper, weil der akustisch nicht abgenommen wird, sondern da ist ein Tonabnehmer drin, so wie bei der E-Gitarre. Und da geht ein Kabel raus und führt in ein Effektgerät. Und da kann man eben Effekte anspielen, die unterschiedlich klingen und das dann so verstärken wie bei einer Gitarre.
So ein bisschen wie so ein kleiner Computer, oder? Der so ein bisschen Effekte dazu gibt, oder?
Genau.
Kann man das so sagen?
Ja.
Du hast ja gesagt, du würdest uns gerne was zeigen.
Genau, ich kann
euch... In welcher Reihenfolge machen wir das? Kriegen wir auch was Klassisches zu hören?
Was Klassisches würde ich am liebsten mit der klassischen Geige spielen.
Ja, gerne.
Ich kann natürlich auch darauf was Klassisches spielen, aber charakteristisch ist für die E-Geige, dass man die Klänge etwas verfremdet und sie mehr poppig klingen lässt.
Okay.
Also ich kann etwas spielen, was früher im Jazz gespielt wurde. Es gab einen Geiger aus früherer Zeit, der hieß Stefan Grappelli, der hat Jazz gespielt.
Okay. Ja. Willst du einfach mal loslegen?
Genau, ich fange jetzt erstmal mit dem Jazzstück an.
Okay. Applaus. Jetzt muss man ganz kurz vielleicht sagen, ich habe ein Klavier gehört und so weiter. Wir haben jetzt hier kein großes Orchester aufgebaut, das kam vom Band. Aber das, was du gespielt hast, war live. Wie war das für euch?
Das klang witzig auf jeden Fall. Also ich finde, das klingt cool.
Ich finde, es klingt ziemlich wie auf eine CD.
Ja, ne? Es war sehr perfekt. Es liegt einfach daran, der Mann ist einfach Profi, ne? Muss man ja mal sagen. Ja. So, ne? Spielt ja schon was länger. Hat dir das gefallen, Henry?
Ja, also man hört schon richtig, dass er ein Profi ist.
Danke. Gut, das nächste Beispiel, was ich euch vorspiele, ist, da hören wir nur ein Schlagzeug, was hinten spielt, und ich spiele dazu mit einem Effekt, ein Wava-Effekt, spiele ich rhythmische Figuren, die begleitend sind. Das ist eben eine ganz andere Form, was man normalerweise mit der Geige nicht spielt, aber man kann eben, wenn man diese spezielle Technik erlernt und diese Effekte benutzt, eben auch begleitende Figuren auf der Geige spielen.
Also wenn das nicht cool ist, oder? Großen Applaus.
Cool. Man kann sogar so weit gehen, dass man die Geige wie eine verzerrte E-Gitarre klingen lässt.
Cool.
Ganz, ganz andächtig zugehört und dir zugeschaut. Wie war es für euch drei?
Es klang sehr cool.
Ja?
Danke.
Ja, also ich dachte eigentlich, wie soll man das machen auf der Geige? Also.
Ja, aber da könnt ihr ja auch noch hinkommen, so ist ja nicht. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Was fandet ihr von den drei Stücken, wenn ihr euch eins aussuchen könntet? Was fandet ihr am besten?
Ich fand das vielleicht sogar am besten.
Ja. Ja.
Antonia auch?
Das dritte,
ja?
Finde ich,
okay.
Ja.
Okay. Gibt es bei dir ein Lieblingsstück?
Och,
du spielst alles gerne.
Ich spiele alles, aber ich finde das letzte natürlich auch schon sehr ausdrucksstark, muss man sagen. Es war auch das längste.
Geigen, wir reden jetzt vor allen Dingen über die klassische Geige, die werden ja eben aus Holz auch hergestellt, haben wir ja schon gesagt. Und ihr drei, ihr hattet die einmalige Möglichkeit, mal zu gucken, wie das geht. Weil vorher habt ihr es auch noch nicht gesehen, oder? Ihr wart zusammen mit unserer Mikado-Reporterin Lena bei einem Geigenbauer. Erinnert ihr euch noch? Ja? Und da stand so ein ganz seltsamer Schrank, hat sie mir zumindest erzählt. Erinnert ihr euch noch an den?
Ja.
Ja? Und wir hören jetzt mal, was es damit auf sich hat.
Also er ist eigentlich mit sehr dicken Türen und auch nicht so klein. Also ja, so groß wie ein Erwachsener ungefähr.
Genau, so groß und sieht mir irgendwie ein bisschen aus wie ein Safe. Ich frage mal nach, sind da irgendwelche teuren Geigen drin, Nikolaus Osang?
Genau, da sind die wertvollen Instrumente drin. Und das ist ein alter Tresor, der ist über 100 Jahre alt. Und genau, den braucht man einfach für die Versicherung, um die Instrumente sicher aufzubewahren.
Was sind das denn für Instrumente, die da drin sind, wenn Sie sagen wertvolle? Gehören die irgendwelchen besonderen Musikern oder?
Genau, also eine Geige haben wir drin, die gehört Daniel Hope. Das ist so ein Superstar. Und die ist unten in so einem speziellen Fach nochmal drin. Und da sind manchmal auch Stradivaris drin oder sehr teure Geigen. Und auch Bögen, die auch sehr wertvoll sind, ja.
Bewahren Sie die auf für die Musiker oder warum liegen die da?
Also manchmal bewahren wir die auch auf, wenn die irgendwie im Urlaub sind oder wenn die Sachen überholt werden, die können sie nicht sofort abholen. Oder es sind Instrumente, die wir verkaufen wollen. Genau, es ist einfach eine Sicherung gegen Diebstahl und auch Feuer. Wenn es mal brennt, brennt das im Tresor nicht so schnell ab.
Dann brennt es nicht so schnell ab. Ihr drei wart bei Shellong Osan, einem Geigenbauer in Hamburg. Und Sicherheit spielt eben bei so teuren Instrumenten eine ganz, ganz wichtige Rolle. Stefan, wie ist das bei deiner Geige? Schließt du die auch immer nachts ein, wenn du schlafen gehst?
Auch nicht unbedingt. Also das ist jetzt keine Stradivari, die ist zwar auch was wert, aber...
Sag mal ganz kurz Stradivari, das sind ganz teure.
Stradivaris sind die ganz berühmten, namhaft berühmte Geigen, die auch als teuerste Geigen gelten. Es gibt aber auch andere Geigenbauer, die auch ebenfalls sehr bekannt und auch gut sind. Aber Stradivari ist einfach das bekannteste.
Und kostet?
Oh, die kosten über Millionen.
Oh. Der Geigenbaumeister Nikolaus Osan, der hat sich übrigens auch ein ganz wertvolles Modell ausgesucht. Es ist hunderte Jahre alt und kostet im Original, wie du sagst, Stefan, etwa 20 Millionen Euro. Ich finde, es ist unvorstellbar, was man für ein Instrument ausgeben kann. Und dieses Modell, das baut ihr jetzt immer wieder nach. Warum? Das hat er euch und auch Mikado-Reporterin Lena erklärt.
Die baue ich ganz genau nach mit den ganzen Spuren. Wenn sie zum Beispiel, die hat mal einer hier gespielt, der wahrscheinlich war unrasiert, wie ich heute, hat sich hier reingedrückt, dann hat da das mal einer gespielt. Man sieht die Spuren, die über die Jahrhunderte in die Geige reingemacht wurden. Trotzdem hat die irgendwie überlebt, ist heile geblieben und wird heute immer noch in Konzerten gespielt von ganz tollen Musikern.
Aber hat das nicht normalerweise da so einen Schutz, dass man sich abstützt?
Genau, heute hat man da einen Kinnhalter drauf, aber früher gab es das nicht. Da wurde die einfach so unter das Kinn geklemmt. Und auch die Kinnhalter machen heute Spuren. Also man kann so über die Jahrhunderte immer sehen, wie die Instrumente gespielt wurden.
Und warum bauen Sie die jetzt nach?
Ich habe gemerkt, wenn man die wirklich exakt nachbaut, klingt das wesentlich besser, als wenn man sich jetzt selber irgendwas ausdenkt und eigene Versuche macht. Das wäre ein sehr langer Weg und man würde wahrscheinlich nicht so weit kommen.
Das heißt, man nimmt sich also Geigen, die super gut klingen, und baut die dann immer nach. Weil man sagt, boah, die sind toll und die versuchen wir jetzt genauso hinzukriegen. Jetzt versuchen sie die aber auch optisch genauso hinzukriegen. Also ich würde ja denken, dass vielleicht auch der Künstler, dem die eigentlich gehört, die nicht immer spielen will und deswegen eine exakt identische Geige haben will, um die austauschen zu können, dass man nicht immer sieht, dass er die ganz teure spielt.
Genau, das ist generell so, dass die Leute gern mit einer alten Geige auf der Bühne stehen, weil die wertvoller sind. Und wenn man das jetzt genauso nachmacht, sieht das von weiter weg. Denkt jeder, die ist vielleicht auch 20 Millionen wert, obwohl sie natürlich wesentlich günstiger ist. Ja.
Ich sehe hier zum Beispiel Q-Tips. Wozu nimmt man die?
Die sind nicht dazu da, dass man besser hören kann, sondern dann nehmen wir Lack mit ab. Da kann man ein bisschen Spiritus raufträufeln und dann kann man so ein altes Lackbild sehr gut nachmachen.
Tja, so kann man das machen. Mit Wattestäbchen sorgt man also dafür, dass die Geige am Ende wirklich so aussieht wie das Original. Also diese Preise, die sind ja wahnsinnig, oder?
Ja, das muss man aber auch so sehen wie ein Kunstobjekt. Und das macht dann ihren Preis aus.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wie aufwendig das ist, eine Geige zu bauen. Die werden nämlich nicht am Fließband gebaut, sondern vieles, vieles ist da noch Handarbeit. Und unsere Reporterin, die nimmt uns jetzt noch mal mit in die Werkstatt von Shellong Osan. Hört mal.
Nikolaus Osang spannt ein Stück Ahornholz in seine Werkbank ein. Dann setzt er den Hobel auf das Holz und schiebt ihn mit Druck darüber, immer in eine Richtung. Das bedeutet, Nikolaus hobelt das Stück Holz so lange ab, bis es nur noch einen Millimeter dick ist. Das ist ziemlich dünn. Dann stellt Nikolaus etwas auf die Werkbank, das ähnlich aussieht wie eine tragbare Kochplatte. Doch statt der Kochplatte ist in der Mitte ein Eisenblock befestigt. Er ist ungefähr so groß wie ein Locher und an den Ecken abgerundet. Ein elektrisches Brenneisen. Nikolaus stöpselt es ein. Es muss genau 200 Grad warm sein.
Bei der Temperatur kann man Holz biegen und es behält die Form dann auch. Wenn es heißer wird, verbrennt es. Wenn es kälter ist, geht es wieder in seine Ursprungsform zurück.
Der Geigenbauer macht den Test. Er füllt Wasser aus dem Hahn in einen Messbecher und lässt dann einige Tropfen von seinen Fingern auf das heiße Eisen fallen.
tanzen die Tropfen. Seht ihr das? Die bilden sofort so kleine Kugeln. Und dann ist das 200 Grad heiß und ist perfekt, um Holz zu biegen. Ja.
Nikolaus nimmt jetzt das dünn gehobelte Holz und spannt es in ein gebogenes Blech ein.
Man kann das noch ein bisschen nass machen, muss man gar nicht, aber dann wird es nicht so schnell spröde und der Wasserdampf transportiert auch die Hitze dann ins Innere vom Holz. Und dann drückt man das hier so gegen.
Das dünne Holz befindet sich jetzt zwischen Blech und Brenneisen.
Jetzt muss das Holz erst warm werden. Wenn ich das zu früh biege, dann bricht es mir. Dann kann ich das so hier rumziehen.
Mit dem Blech drückt Nikolaus das eine Ende des Holzes um eine der abgerundeten Ecken.
Man kann so eine runde Form da reinmachen. Und dann bleibt es auch so, ne?
6 solche Teile braucht Nikolaus, um daraus den typischen Umriss einer Geige zu bauen. Ist er fertig, werden die nächsten Teile der Geige passgenau angefertigt. Als erstes das Oberteil der Geige, die sogenannte Decke. Das ist der wichtigste Teil des Instruments, weil an der Decke die verschiedenen Klänge entstehen. Sie ist also die Seele der Geige. Nikolaus holt ein gespaltenes Stück Fichtenholz aus seinem Lager.
Das haben wir selber gefällt. Hier sind noch so rote Spuren. Das ist von so einem Keil, wo wir es gespalten haben. Und ich höre dann immer, ob das Holz gut klingt. Ich nehme das so.
Nikolaus hält den großen Holzspalt mit einer Hand neben sein Ohr und schlägt mit der anderen Hand dagegen.
Könnt ihr mal das Ohr dran halten? Ist ziemlich laut so am Ohr, ne? Man denkt fast gar nicht, dass das Holz ist, weil das sehr hell klingt. Ne? Und das ist einfach der Vorteil von dem Fichtenholz, dass das den Klang sehr gut überträgt. Ne?
Genau dieses Holz nimmt Nikolaus jetzt, um das Oberteil, also die Decke der Geige, zu bauen. Er sägt es so in Form, dass es genau dem Umriss entspricht, den er schon gebaut hat. Mit verschiedenen Hobeln erarbeitet er dann die typische Wölbung, die eine Geige außen hat. Das geht relativ einfach. Viel schwieriger ist es aber, die Innenseite der Decke perfekt hinzubekommen. Nikolaus nimmt eine Schablone vom Tisch.
Seht ihr da die Zahlen da drauf? Könnt ihr denken, was das ist?
Also in der Mitte wird es immer dicker. Und da werden dann auch die Zahlen größer.
Auf der Schablone stehen mehr als 40 verschiedene Zahlen. Das Holz muss also an vielen Stellen ganz unterschiedlich dick oder dünn sein. An einigen Stellen ist das Holz der Geige nachher so dünn wie ein Blatt Papier.
Wenn man das hier an das Licht hält, sieht man, dass das durchscheint. Ne? Und nach 100 Jahren scheint das Licht aber kaum noch durch. Dann ändert sich das Holz. Also wenn eine Geige 100 Jahre alt sein soll und das Licht scheint so durch, dann stimmt irgendwas nicht. Ne?
Das liegt daran, dass sich das Holz über die Jahre verändert. Je älter es wird, desto fester wird es.
Sind Geigen denn, wenn sie besonders alt sind, sehr teuer und wertvoll oder...
Die älteren Geigen sind eigentlich fast alle wertvoller. Die ältesten sind fast 500 Jahre alt mittlerweile und spielen immer noch. Und eine Geige kann so bis 20 Millionen Euro in etwa kosten. Ja.
Mit dem Alter verändert sich nämlich auch der Klang der Geige. Nach und nach passt sich das Holz an die Schwingungen an, die beim Musizieren erzeugt werden, und verfestigt sich dort, wo es schwingt. Dadurch klingt das Instrument immer besser.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder, jeden Sonntag auf NDR Info, und heute ist unser Thema Geige und natürlich auch Cello. Und jetzt haben wir so viel uns angehört und so viel gesprochen, ich finde, jetzt seid ihr wieder dran. Wenn ihr Lust habt, könntet ihr gegebenenfalls auch, ich weiß jetzt ein bisschen spontan, aber das auch irgendwas zusammenspielen? Geht sowas? Guck mal, gehen die Augen sofort zu Stefan rüber, der Kids.
Ja, wir haben hier einen kleinen Blues. Die Kinder kennen das noch nicht und die müssen das jetzt quasi vom Blatt spielen.
Also nur, wenn ihr Lust habt.
Das kann gut gehen, wir können es mal probieren.
Henry?
Ja.
Lust? Ja, ihr auch?
Ja.
Antonia, Clara? Okay, dann Am besten stellt ihr euch wieder dahin, wo ihr soeben auch gespielt habt, ne? Hier im Studio haben wir ein bisschen was aufgebaut, andere Mikrofone noch, Notenständer, da laufen die jetzt erstmal hin. Und ich darf ganz gemütlich hier sitzen bleiben und zuhören. Super. Ich alleine klatschen, aber das war doch super. Ihr kanntet alle das Stück nicht, oder?
Nee.
Nee. Nein. Also dafür Respekt. Setzt euch gern wieder hin. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir sie alle viermal zusammen gehört. Macht das eigentlich mehr Spaß, zusammen zu spielen, als alle alleine? Ja, oder?
Ja. Ja, eigentlich schon.
Eigentlich?
Ja.
Warum nur eigentlich, Henry?
Nein, es bringt schon Spaß, aber manchmal bringt es auch Spaß, alleine irgendwas was zu spielen. Also es kommt drauf an, wie man sich gerade fühlt. Ich streite mich schon manchmal mit meiner Schwester Lotti.
Ja.
Und wir sind eigentlich die Einzigen, die bei uns zu Hause dann spielen, zusammen sind.
Okay.
Und dann,
spielst du
manchmal
lieber
möchte ich dann eigentlich lieber alleine spielen.
Ja, okay, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Stefan, haben die ganz gut gemacht, die drei, oder?
Ja, super. Dafür, dass sie es nicht geübt haben, das ist toll. Das ist ja auch eine Disziplin. Man kann ja Sachen üben. Und dann lernen und dann kann man sie spielen. Aber manchmal kriegt man Noten vorgelegt und sieht sie zum ersten Mal und soll sie dann quasi sofort umsetzen. Und das ist dann auch schwierig.
Mhm. Ihr drei, sagt mal ganz kurz, könnt ihr euch vorstellen, auch mal das beruflich zu machen, das mit der Geige? Oder soll das Hobby für euch bleiben oder beim Cello?
Also eher Hobby, aber sonst, ja, also
bei mir glaube ich auch eher Hobby.
Habt ihr andere Berufe, die ihr gerne machen möchtet?
Ja, also ich würde gerne irgendwas mit Tieren auf jeden Fall machen, vielleicht was mit Pferden sogar.
Mhm. Ich auch.
Du auch. Und bei dir, Henry?
Also ich möchte es eigentlich auch mit Hobby eher machen, weil ich möchte gerne irgendwas mit Mathematik machen.
Clara, Antonia, Henry und Stefan, vielen Dank, dass ihr hier wart. Das hat super geklungen und ich finde, Geige spielen macht Spaß und ist cool auf jeden Fall. Ich glaube, das konnten wir zeigen. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, so war das damals bei uns. Da ging es richtig musikalisch zu im Studio. In unserer Sommerreportage, die jetzt kommt, nehmen wir euch mit aufs Wasser. Falls ihr mal Lust habt auf ein neues Hobby, jetzt in den Ferien ist vielleicht Zeit, mal das Segeln auszuprobieren. Wusstet ihr, dass es bei Segelbooten nicht nur die großen 3- oder 4-Master gibt, die über die Weltmeere fahren, sondern auch welche, mit denen auch ihr Kinder schon segeln lernen könnt? Zum Beispiel die sogenannten Optimisten. Das ist ein ganz kleines Boot mit einem Segel und Mikado-Reporterin Lena Maria Reas hat die Jugendgruppe des Segelvereins Wedel-Schulau besucht. Bevor die Kinder mit ihren kleinen Schiffen auf die Elbe können, muss einiges vorbereitet werden.
Eifriges Treiben in der Halle aus Holz, die so groß ist wie eine weitläufige Scheune. Von oben fällt Licht auf den asphaltierten Boden. Gut 10 Jungen und ein Mädchen wuseln um 3 kleine Segelboote herum, die dort auf flachen Gestellen aus Metall stehen. Der 14-jährige Felix zieht ein großes, aufgerolltes Segel aus einer Hülle.
Wir gehen ja gleich aufs Wasser und dafür bauen wir gerade das Boot auf. Und jetzt fädeln wir erstmal das Großsegel in den Baum und damit wir es dann am Mast hochziehen können.
Felix segelt immer mit Moritz. Der hat gerade ein rotes Band mit einer weißen Kugel am Ende in der Hand.
Das hier ist das Großfahrt und das mache ich ums Großsegel, damit ich das schön am Mast hochziehen kann. Denn sonst ist ja schlecht mit Segeln. Das läuft einmal durch den Mast durch und das ziehen wir jetzt hoch, damit das Segel eben halt oben ist und nicht wieder runterfällt.
Auch Yannick und Anton sind mittendrin im Aufbau. Die Leinen haben sie schon durch die Ösen gezogen und ordentlich im Inneren des Schiffes abgelegt. Die Segel sind hochgezogen und festgeknotet, erklärt Yannick.
Wir sichern jetzt noch die Pütz und das Paddel. Die Pütz ist sowas wie ein Eimer, damit wir falls wir Wasser am Boot haben, das wieder rausschaufeln können.
Und das passiert gar nicht so selten. Alle Kinder ziehen deshalb einen Trockenanzug an, durch den kein Wasser hindurchkommt und der sie auf der Wasseroberfläche treiben lässt. Und niemand im Segelverein geht ohne Schwimmweste aufs Wasser. Anton und Jannik haben aber noch eine Sache vergessen. Ganz oben am Segel fehlt bei ihrem Boot noch eine kleine rote Fahne, sagt Jannik.
Der Verklicker ist eine Fahne auf dem Mast und der zeigt an, wo der Wind herkommt.
Ziemlich wichtig also. Anton kippt das Boot ein bisschen, sodass Jannik an die Mastspitze kommt. Und schon sitzt der Verklicker an Ort und Stelle. Jetzt können die Jungen ihr Boot wieder aufrichten und nach draußen ziehen. Das Metallgestell, auf dem es liegt, hat vorne ein kleines Rad und hinten zwei große. Auf diesem Trailer ziehen Anton und Jannik ihr Schiff jetzt zum Wasser.
Wollen wir los?
Ja.
Auch Felix und Moritz sind fertig und wollen mit ihrem Schiff ans Wasser. Der Aufbau dauert immer ganz schön lange, sagt Felix.
Am Anfang der Saison immer so eine Dreiviertelstunde, später dann, wenn sich das schon wieder ein bisschen eingespielt hat, so eine halbe Stunde. Und von der Regatta meistens eine Stunde, weil man da alles nochmal doppelt und dreifach kontrolliert.
Regatten sind Segelwettkämpfe. Da geht es darum, wer am schnellsten eine mit Bojen markierte Strecke zurücklegt. Auch Anton und Jannik haben am letzten Wochenende eine Regatta mitgemacht. Jetzt stehen die Jungen aber wieder am heimischen Strand, an der Elbe in Wedel. Der Wind bläst ihnen voll ins Segel. Segel hoch, Segel runter, ständig ist etwas zu tun. Alle Kinder packen mit an. Anderthalb Stunden nach ihrer Ankunft an der Halle sind alle Kinder endlich auf dem Wasser. Kurz bevor es losgeht, schaut Felix mit leuchtenden Augen zu Moritz rüber.
Heute wird geil, heute kannst du vielleicht sogar ins Trapez gehen. Cool.
Das bedeutet, Moritz wird auf dem Rand des Schiffes stehen und sich an einer festen Leine einhängen.
Und dann hängt man sich hier rein und lehnt sich raus, um das Boot gerade zu halten.
Schweben über dem Wasser quasi. Ich kann das leider nicht miterleben, denn ich passe nicht mehr mit drauf auf die Boote der Jungs. Dafür darf ich bei Trainer Jannik im Motorboot mitfahren. Der gibt von dort aus Anweisungen.
Genau, wenn sie droht rüberzukommen, die Fock, da fährt es gleich eine Halse. Genau jetzt.
Fock? Halse? Ich verstehe zwar kein Wort, aber auf der Elbe im Sonnenschein ist es einfach schön.
Sag mal, habt ihr eigentlich einen Schreibauftrag von jemandem bekommen für die Ferien? Also sollt ihr Postkarten aus dem Urlaub schreiben? Ich würde mich ja da gerne anschließen bei dem Schreibauftrag und euch auch um ein paar Zeilen bitten, aber nicht einfach auf einer Postkarte, sondern total ausgefallen. Macht doch mit bei unserem Postexperiment. Es gibt auch was zu gewinnen. Ihr schreibt uns ein paar Zeilen aus dem Urlaub oder auch von zu Hause, wenn ihr nicht wegfahrt, allerdings auf ungewöhnliche Art und Weise. Zum Beispiel mit einem selbstgestalteten, außergewöhnlichen Umschlag. Eine selbstgebastelte Karte kann das zum Beispiel auch sein. Oder Strandgut aus dem Meer, auf das ihr ein paar Zeilen schreibt. Also je verrückter, desto besser. Wir sind gespannt, ob das Experiment klappt und eure Post dann bei uns ankommt. Denn wenn es klappt, dann gibt's auch was zu gewinnen für euch. Alle Infos, zum Beispiel zum Porto oder auch was es zu gewinnen gibt, das findet ihr bei uns im Netz ndr.de/mikado. Also ich freue mich auf eure außergewöhnlichen Nachrichten. So, bevor Mikado am Morgen Schluss macht, empfehle ich euch noch Mikado am Nachmittag. Heute um 14.05 Uhr stellen wir euch die schönsten Bücher aus dem Bücherwurm nochmal in Ausschnitten vor. Um 5 nach 2 hier auf NDR Info. Und wenn ihr noch was gewinnen wollt, also heute, merkt ihr schon, gibt's richtig viel, was wir raushauen, dann habe ich jetzt noch einen Tipp. Unsere tollen Bücherpakete im Sommer-Bücherquiz, die gibt's in diesem Jahr wieder. Dazu müsst ihr euch nur ein bisschen mit den bekanntesten Erzählungen wie Pippi Langstrumpf oder Harry Potter auskennen und unseren Fragebogen richtig ausfüllen. Den findet ihr auch auf unserer Seite. Ich wiederhole es nochmal, ndr.de/mikado. Viel Glück! Das war's für heute beim Mikado am Morgen Sommerprogramm. Tim Behrendonk sagt Tschüss und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Ferientag. Macht's gut!